Eine Freude, immer zu gucken, wie sieht es denn aus hier in diesem Raum? Und ich stelle fest, es stehen mehr Stühle hier als letztes Mal, als ich da war. Das ist ein gutes Zeichen und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr mehr und mehr miteinander, mit mehreren zusammen Gott loben und preisen könnt. Das ist was Schönes. Ich freue mich über eure Freizeit. Denkt daran. 7-Cent-Schreiben, hochaktuell. Wir machen gerade eine Predigtreihe über Gemeinde vital. Was ist eine gesunde Gemeinde? Und nachdem wir verschiedene Punkte betrachtet haben, haben wir gesagt, was ist denn vitale Gemeinde, wenn Gott Gemeinde betrachtet? Und da gibt es nur zwei Gemeinden, die als vital gelten. Das ist die eine, die nichts hat und arm ist und reich bei Gott ist. Und die, die sehr klein ist und sagt, wir schaffen doch nichts und sagt, und ich habe euch eine Kraft gegeben. Also hört mal genau hin, was für euch wichtig ist. Heute zu Pfingsten. Es gibt also sehr viele Themen um den Heiligen Geist, aber auch sehr viel Verwirrung. Mein ersten Dienst oder Gottesdienst, den ich hier in Nürnberg in Langwasser gefeiert habe, dann hörte ich auf einmal nach dem Gottesdienst eine, naja, so eine bisschen größere Auseinandersetzung. Da bin ich hingegangen und hörte dann auf einmal irgendwie, um was geht es da und fragte nach, was ist los? Ja, sagt der eine junge Mann, also ich sage gerade, du hast die Taufe im Heiligen Geist nicht, wenn du nicht in neuen Sprachen reden kannst. Und die andere junge Frau entgegnete so erbost, und wenn du in irgendwelchen Sprachen betest, dann weiß ich gar nicht, ob du vom Heiligen Geist getauft bist oder was für ein Geist da herrscht. Und beide waren Mitglieder in ein und derselben Gemeinde, in der ich damals Pastor war. Oh, dachte ich, wie komme ich da nur raus? Dieses Thema hat mich stark verfolgt. Immer wieder gab es Fragen. Und deswegen ist es gut, sich mal mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Was sagt Gottes Wort dazu? Ich bin froh für die Textlesung, dass wir so den Eindruck haben, was ist Pfingsten geschehen? Der Heilige Geist kommt. Und es ist wichtig zu erkennen, wann kam er? Denn ich möchte mal so anhand von ein paar Punkten unterscheiden. Die Taufe im Heiligen Geist und die Fülle im Heiligen Geist. Selbst viele Lehrer aus der pfingstcharismatischen Szene sagten, gerade am Lebensende, hätten wir da sauberer gearbeitet von der Bibel, hätten wir viele Missströmungen, Missverständnisse, Missbewegungen in unseren Gemeinden vermeiden können. Aber es wird nicht ausbleiben, dass ihr mit Menschen zusammentrifft, die irgendwas von dem behaupten werden. Und deswegen wollen wir heute in das Wort Gottes schauen, was dort gesagt wird über die Taufe und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, denn es sind zwei verschiedene Dinge. Und oft werden sie nicht differenziert, sondern irgendwie zusammengeschmissen. Und dann kommen viele Verwechslungen und viele Probleme im Gemeindealltag. Schauen wir uns das Erste an. Wann ist denn der Zeitpunkt, seitdem es eine Taufe in den Heiligen Geist denn gab? Die Apostelgeschichte macht es sehr deutlich. Ich lese in Kapitel 1 von Vers 4. Da sagt Jesus: Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, den Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, wo er das zu ihnen geredet hat. Und dann ist es eingetreten. Und dieses Eintreten war Pfingsten, was wir gerade gehört haben. Wir können den Vers 33 in Kapitel 2 noch dazu nehmen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater. Hier wird also gesagt, Jesus ist erhöht worden. Gott hat ihn, Jesus, den Heiligen Geist gegeben. Was macht Jesus mit dem Heiligen Geist? Er sagt, hat er diesen ausgegossen, wie ihr heute nun seht. Ab diesem Zeitpunkt kam der Heilige Geist auf die Menschen, auf seine Gemeinde. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Gemeinde Gottes ins Leben gerufen. Das ist Pfingsten. Viele entgegnen ja, wenn wir die Geistestaufe haben, dann würden wir Wunder vollbringen wie die Apostel. Aber die Apostel konnten noch gar nicht die Geistestaufe gehabt haben, denn laut diesen Stellen ist sie erst Pfingsten geschehen. Also all die Stellen, die sie vorher in den Evangelien immer heranziehen, um zu belegen, wie wichtig es wäre, dass es nicht die Taufe im Geist, denn die gibt es, so nach Gottes Wortes deutlich, erst ab Pfingsten. Das Erfülltsein vom Heiligen Geist gab es aber schon immer, auch im Alten Testament. Und wenn wir im Alten Testament zum Beispiel eine exemplarische Stelle nehmen, dann ist es zum Beispiel das Bußgebet von David, Psalm 51, Vers 12 und die weiteren. Da heißt es so: Schaffe mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirf mich nicht vor dein Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, erfreue mich mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Geistestaufe, Pfingsten, Erfülltsein vom Heiligen Geist gab es aber zu allen Zeiten. Da kam der Heilige Geist über den Propheten und er redete im Namen Gottes. Oder etwas anderes geschah. Ganz oft wirkt der Heilige Geist etwas. Aber er geht dann auch wieder zurück. Er ist nicht bleibend in der Person, sondern ist da, um etwas zu tun und zieht sich wieder zurück. Deswegen fordert hier David auf, nimm den Heiligen Geist nicht wieder weg. Er wusste, was es heißt, wenn der Heilige Geist ihn führt und ihn leitet. Aber bleibend für immer zu haben, dieses wunderbare Vorrecht, hatte keiner bis vor Pfingsten. Wenn wir in Lukas zum Beispiel in den Evangelien hineinschauen, da könnt ihr aufschlagen, das ist sehr interessant, weil da mehrere Stellen zugleich kommen. Lukas Kapitel 1 haben wir in Vers 41 zum Beispiel von Elisabeth wird dort geredet. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach und dann kommt der Lobpreis. Hier kommt der Heilige Geist über Maria und sie fängt an, Gott zu loben. Also wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann reden wir von Gott und seinen Werken. Schauen wir ein bisschen weiter. In Kapitel 1 immer noch, Vers 67, da geht es um Zacharias, der ja die Verheißung hatte, dass er den Herrn sehen wird. Und sein Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, und dann kommt wieder etwas. Er lobt Gott. Das waren so Momente, wo Gottes Geist so ganz deutlich auf jemand kam und sie etwas aussprachen, das so wertvoll ist, dass wir es selbst in der Bibel haben, weil das, was hier ist, ist das, was der Geist Gottes ausspricht, ausgehaucht. Also zwischen Geist Gottes Reden und Gottes Wort gibt es keine Differenz. Es ist das geredete Wort vom Geist Gottes. Und deswegen können wir prüfen, ob etwas vom Geist Gottes ist oder nicht vom Geist Gottes. In Johannes 7, Vers 37 wird es nochmal deutlich. Jesus zeigt, wie er ist und ich lese ab Vers 37 und ganz besonders der Vers 39 wird es deutlich. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihm glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also die Geistestaufe in dem Sinne, dass der Heilige Geist in unser Leben einzieht, war vor Pfingsten nicht möglich, weil Jesus erst verherrlicht werden musste. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, was ist denn dann die Taufe? Es ist eine Erfahrung, die jeder gläubige Mensch an Jesus Christus hat. Ich lese uns dazu 1. Korinther 12, Vers 13. Wir werden heute viele Bibelstellen lesen. Wenn es zu mühsam ist, dann hört einfach zu und versucht den Gedankengang mitzunehmen. Das ist dann vielleicht besser, als sich einfach andere Bibelverse oder einzelne Punkte zu merken. 1. Korinther 12, Vers 12 fange ich mal an zu lesen, aber Vers 13. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen oder Sklaven oder Freie, wir sind alle zusammen in einen Geist getränkt. Das ist das, was passiert. Wenn ein Mensch erkennt, ich bin ein Sünder, ich glaube an Jesus, dann wirkt der Heilige Geist schon diese Erkenntnis. Von daher, der Heilige Geist ist vielleicht noch nicht unser Erlöser in dem Sinne geworden, aber er kommt, spricht uns an, denn sonst wären wir nicht hörfähig für diese Sache. Er öffnet uns das Herz, dass wir erkennen können. Aber wenn wir ein Ja zu ihm haben, dann passiert etwas, er kommt in unser Leben hinein. Wir werden in Christus hineingetauft und der Heilige Geist kommt zu uns. Das ist das, was wir alle miteinander gleich haben, egal von wo wir sind, welche Nationalität wir haben, in welcher Gemeinde wir gehen. Wenn wir Christen sind, Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben, da verbindet uns allen miteinander, dass wir in diesen Geist hineingetauft sind, dass wir in Christus sind. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Dies kann man eben ganz einmalig erleben, indem man nämlich Jesus Christus annimmt als seinen persönlichen Herrn und Heiland. Wenn wir die Geistesfülle nehmen, dann ist das nicht zwanghaft eine Erfahrung, die alle Gläubigen immer wieder haben. Ich denke schon, dass, und das haben wir ja auch hier gelesen, sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. In dem Moment, wo wir gläubig werden, auch der Geist uns völlig erfüllt. Aber dann geht es weiter. Es ist nicht ein einmaliger Akt, sondern es kommt noch weiter. Ich werde gleich darauf zurückkommen und stelle diese Frage erstmal nach hinten. Mir ist nochmal wichtig, wenn es so viele Unterschiede gibt in vielen Gemeinden, wie gehen wir damit um? Mir ist etwas ganz wichtig geworden. Wenn wir alle in einen Geist hineingetauft sind, also alle doch Christen sind, die wir Jesus als persönlichen Herrn und Heiland haben, warum sind wir dann doch noch so verschieden und warum gibt es auch Verirrung im Leib Jesu Christi? Diese Frage hat mich sehr beschäftigt und bewegt, schmerzhaft bewegt, weil ich gesehen habe, dass es viele Menschen gibt, die ernsthaft Jesus nachfolgen wollen und doch nicht so leben, wie Gottes Wort es sagt. Und deswegen zeige ich euch auch eine Stelle, die wir haben in 2. Korinther. Sie hat mir sehr geholfen, weil ich festgestellt habe, dass dieses Erstaunliche auch hier in verschiedenen christlichen Kreisen führt. Obwohl sie gläubig sind, sind sie doch verwirrt in manchen Dingen. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 4. Denn da heißt es von der Gemeinde und Menschen, die zu Jesus gefunden haben, und jetzt hört mal genau hin. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Die Korinther-Gemeinde war also in einer Situation, das Rechte kennengelernt zu haben und noch einen anderen Geist zusätzlich hineingenommen zu haben. Das ist möglich. Viele sagen, nein, sowas passiert nicht. Wenn einer gläubig ist, dann ist er richtig gläubig, ein für alle Mal und es gibt keine Verwirrung. Nein, Gottes Wort sagt deutlich, es ist möglich, dass jemand gläubig ist, im Heiligen Geist getauft hat, also wirklich wahrhaft gläubig ist und trotzdem in den Verirrungen noch einen anderen falschen Geist in sich hineinnimmt und dadurch auf einen falschen Weg ist. Und sie gibt auch gleich die Lösung. Kapitel 7, Vers 1. Denn wenn ich schon dieses Thema anspreche, dann muss man auch die Lösung ansprechen von einem Problem. Kapitel 7, Vers 1, ebenfalls im 2. Korintherbrief, heißt es nämlich so: Weil wir nun solche Verheißung haben, meine Lieben, und das sind Gläubige, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist die Lösung. Dass wir uns reinigen lassen von Gott, von jeder Befleckung des Fleisches, der Sünde und des Geistes von falschen Einflüssen. Dass wir also Gottes Geist Raum geben und falsche Denkprozesse oder auch sogar falsche Geister im Gehorsam Christi gefangen nehmen. Das ist eine traurige Situation, wenn wir auf den Leib Jesu Christi als weltweite Gemeinde schauen. Es ist also möglich, gläubig zu sein und trotzdem einen falschen Geist doch noch mit hineingelassen zu haben. Und dadurch kommt eine Verwirrung, ein Durcheinander, ein Hin und Her. Und man packt sich manchmal am Kopf, wenn man Auswirkungen dieses scheinbar vom Geist Gottes gewirkte, es geht bis dahin, wo jemand dann umkippt, wo jemand lacht, wo er sich übergibt und man das als Reinigung durch den Heiligen Geist bezeichnet, wo unmoralisches Leben herrscht und man das gar nicht erkennt, dass es nicht vom Geist Gottes ist. Und so gibt es leider diese Verwirrung und hier ist es wichtig aufzupassen. Wenn es um Geistestaufe geht, geht es darum, dass Gottes Geist in unser Leben hineinkommt, wir gläubig werden. Bei der Geistesfülle, da ist es um was anderes. Da geht es immer wieder neu, dass wir uns hingeben an Jesus Christus. Schauen wir uns deswegen nochmal einen weiteren Punkt an. In Johannes 14, Vers 16. Da heißt es, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wenn wir im Heiligen Geist hineingetauft werden, kommt der Heilige Geist zu uns und er bleibt bei uns bis in Ewigkeit. So heißt es nämlich weiter, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Christus, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ziehen in unserem Leben ein. Das ist die Taufe in dem Heiligen Geist, dass er bei uns bleibt. Das ist das, was das Werk Gottes immer wieder neu ist. Es geschieht einmalig beim Zeitpunkt der Wiedergeburt. So können wir das in Epheser nachlesen. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, welcher das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung ist, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wann also geschieht die Geistestaufe? Indem ich Jesus angenommen habe, meinen Erlöser. Dann kommt der Heilige Geist zu mir und er versiegelt mich. Es ist so ähnlich wie ein Pfand. Ihr kennt das sicherlich mit dem Getränken und so weiter. Man kauft eine Flasche und man muss ein bisschen mehr zahlen. Und hinter, wenn man die Flasche zurückbringt, dann kriegt man etwas wieder. Dieses Pfandsiegel ist der Garant dafür, dass das, was ich vorher bezahlt habe, dann hinterher wieder zurückbekomme. Also dieser Siegel ist der Garant dafür, weil wir den Heiligen Geist Gottes haben, dass wir, das werden wir gleich noch sehen, Kinder Gottes sind. Das ist die Garantie, dass wir bei ihm sind. Und er ist bei uns in Ewigkeit. Denn Gott hat uns den Geist gegeben. Wie sieht es aber mit der Fülle des Geistes aus? Nun, während die Geistestaufe grundsätzlich aufgehoben werden kann, weil wir Kinder Gottes sind, kann die Geistesfülle durchaus aufgehoben werden. Hier kann es sehr gut sein, dass wir eben nicht mehr erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Lesen wir zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 19 und dann auch Epheser 4, Vers 30. 1. Thessalonicher 5, Vers 19 ist ganz kurz. Den Geist Gottes dämpft nicht. Wie kann das sein? Wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, dann wollen wir von Gott reden. Also wenn ich mit jemandem mich treffe und er ist ein erster FCN-Fan, dann wird er sofort vom Fußball sprechen und ist völlig begeistert. Und wenn ich mit jemandem spreche, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der wird von Jesus Christus sprechen, von der Gemeinde, von seinem Leben mit Jesus. Das ist die Erfüllung vom Heiligen Geist. Und den Geist dämpft nicht, bedeutet auch, der Geist Gottes spricht uns an. Jetzt ist der Zeitpunkt, tu Buße. Er klopft. Gott spricht durch seinen Geist. Er zeigt uns, was nicht in Ordnung ist. Er weist uns den Weg zur Buße. Das ist aber nicht richtig. Wie oft sind wir dann und sagen, ja, das muss man ja nicht so eng sehen. Guck mal, die anderen Christen machen das ja auch. Kann ich das nicht auch machen? Nein, der Heilige Geist spricht dich an. Dämpf nicht den Heiligen Geist. Weiß ihn nicht zurück. Er ist der Geist Gottes, der dir gegeben ist, damit du so lebst, wie Gott es haben möchte. Deswegen spricht er dich an. Dämpf ihn nicht. Hör auf ihn. Lass dich von ihm sagen, was dran ist. Und dann ist auch das Betrüben noch da. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Gott hat uns versiegelt durch seinen Geist und er möchte, dass wir ihn nicht betrüben. Was heißt betrüben? Das heißt, wir können sündig handeln. Und dann betrüben wir. Er ist eine Person. Er zieht sich zurück, weil er nicht in der Gemeinschaft mit Sünde teilhaben kann. Vielleicht ein Beispiel, dass es das deutlicher macht. Ich komme nach Hause, unsere Kinder waren noch kleiner vom Studium. Und als ich reinkam, sind sie alle mir um den Hals gefahren. Aber einmal kam ich rein und da kamen nicht Josephie und nicht Francis. Ich wusste also, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich wusste aber nicht was. Und so frage ich, Josie, Francis, wo seid ihr? Ja, hier. Und dann ging ich hin und ach, da spielten sie. Hallo, hallo. Aber es war nicht so herzlich. Warum? Ja, man wusste, irgendetwas ist da vorgefallen. Sie waren ungehorsam. Und deswegen haben sie die Gemeinschaft von Papa ein bisschen gemieden, weil sie wissen, jetzt kommt ihr, irgendwann früher oder später wird sie herauskriegen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Die Kinder bleiben meine Kinder. Ich bin der Vater. Aber unsere Beziehung ist gestört. Sie ziehen sich zurück. Wir sind Kinder Gottes, weil der Heilige Geist in unser Leben hineingekommen ist. Aber die Fülle des Heiligen Geistes, was die Gemeinschaft ausmacht, ist getrübt, weil in der Beziehung ist Sünde, ist etwas dazwischen gekommen. Und jetzt ist die Verantwortung, es auszuräumen. Und da, wo die Kinder sagen, Papa, verzeih, dann haben sie mich wieder umarmt und alles war wieder gut. Und so ist es auch. Der Heilige Geist, den sollen wir nicht betrüben, indem wir falsche Dinge tun. Er zieht sich zurück und wir merken es gleich. Es geht nicht. Die Freude am Gemeindeleben, die Freude am Wort Gottes ist nicht mehr so da. Ich bin zwar noch ein Kind Gottes, ja, aber meine Beziehung ist gestört, die Freude ist nicht mehr da. Das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Deswegen sollen wir den Geist weder dämpfen noch betrüben, damit wir in der Fülle des Geistes leben, voll Freude und Ausstrahlung mit Jesus leben. Während das eine, die Geistestaufe, beim Zeitpunkt der Wiedergeburt geschieht, ist die Geistesfülle etwas, was dieser Text schon anzeigt, das weggehen kann und das wir wieder erneuern müssen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Ungehorsam vor Gott gewandelt sind, eine Sünde getan haben, dann hilft es nicht zu bitten, komm Heiliger Geist und erfülle mich, sondern zu sagen, ich tue Buße, vergib mir, ich beuge meine Knie. Und wenn ich das tue, dann erfüllt mich der Heilige Geist aufs Neue. Denn dann darf er das tun, wofür Gott ihn gesandt hat. Nämlich zu vergeben, zu überführen von der Sünde über die Buße hin zu einem gerechten Lebenswandel. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und da gibt es viele Bibelstellen, die uns das deutlich machen und uns immer wieder neu zeigen, was das bedeutet. Zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte und die versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten Gottes Wort mit Freimut. Das war der Ausdruck. Sie bekamen wieder neue Freude und haben von Gott erzählt. Auch ist das in Apostelgeschichte, dass Gott den Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Ich habe es so erlebt, da kam einer, der hat meine Predigt gehört. Ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt. Aber auf jeden Fall hatte ich Seelsorgesprechzeiten und dann stand er in der Tür und sagte, er möchte ein seelsorgerliches Gespräch. Ich sage, komm rein. Wie heißt du denn? Ich habe schon seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall erzählt er, ich habe ein Problem und du bist ein sehr vollmächtiger Prediger Gottes. Leg mir die Hände auf, bete für mich, damit dies und dies Problem weg ist. Ich hörte ihn erstmal an und sagte, was für ein Problem ist es denn? Und er erzählte und mir wurde schnell klar, es ist eine Sünde. Und dann sagte ich, Freund, ich werde für dich nicht beten, denn du lebst in Sünde. Was? Du bist ein Mann Gottes, du musst für mich beten. Ich sage, nein. Gott segnet, nicht ein Mensch. Und solange du nicht Buße tust, werde ich für dich nicht beten, weil es keinen Segen hat. Es hilft nichts, für andere zu beten oder die Hände aufzulegen oder sonst was, wenn wir nicht im Gehorsam leben. Das ist die Fülle des Geistes, wenn wir das tun, was Gottes Wille ist. Und er hat sich lange gesträubt, bis er endlich Buße getan hat. Und dann konnte ich für ihn beten. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Aber so ist dieses verdrehte Denken. Bete mal das Problem weg, aber ich möchte so leben wie bisher. Das ist verkehrt. Die Fülle des Heiligen Geistes kommt, wo wir unsere Knie vor Gott beugen und wo wir seinen Willen in unserem Leben hineinnehmen. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Wenn wir also im Geist getauft werden, dann bekommen wir eine neue Stellung. Wir sind in Jesus Christus. Wir gehören in den Leib Gottes, in den weltweiten Leib Gottes hinein. Wenn wir von der Geistesfülle sprechen, dann geht es um Glaubensgehorsam und um Heiligung, dass wir ganzheitlich uns Gott immer wieder hingeben und nicht Bereiche zurückziehen. Ja, man kann auch nicht erfüllt sein im Heiligen Geist, indem man sagt, ich will ja Gott gehorchen, aber den Zehntel, den lasse ich schön bei mir. Und dann wird der Heilige Geist aktiv und sagt, hör mal zu, das mit den Finanzen musst du klären. Ach ja, das muss man nicht so eng sehen. Und dann werden wir merken, die Freude wird immer weniger. Und der Heilige Geist lässt nicht locker, weil wir seine Kinder sind. Oder es gibt einen anderen Bereich in dem Leben. Gott möchte, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens ihm die Herrschaft überlassen. Das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist sein Wunsch. Und dann erfüllt er uns mit Freimut. Dann haben wir auch Sieg im Glauben. Dann dürfen wir vorwärts gehen. Dann wandeln wir im Licht, wie es so schön heißt. Dann werden die Frucht des Geistes sichtbar. Das ist etwas, was wir uns alle wünschen. Die Auswirkung also von der Taufe im Heiligen Geist ist, dass wir Gemeinschaft suchen. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht sind, wie er im Licht ist, dann suchen wir oder haben wir die Gemeinschaft. Das ist ein typisches Kennzeichen. Wir suchen Gläubige. Römer 8 wird deutlich, dann bekommen wir in dem Moment Geistesgaben. Die sollen wir entdecken, entfalten, einsetzen. Wir sollen Christus als Haupt nehmen. Aber es ist nicht richtig, dass wir dann in Sprachen reden. Das wird oft so gesagt, weil wir in dem Moment Geistesgaben bekommen, haben alle die Gaben, in Sprachen zu reden. Ich weiß nicht, hast du von einem Moment auf den anderen in Russisch reden können? Musstest du es lernen? Hast nicht die Gabe der Sprachenrede. Ach, es ist ja hochinteressant, was unter dem Wort verstanden wird. Man könnte jetzt viel über Geistesgaben und Zungensprache reden. Aber letztendlich versteht die Bibel, eine Botschaft wird in eine Sprache kodiert, die der andere dann wieder dekodiert und den ursprünglich beabsichtigten Sinn wieder versteht. Das ist wissenschaftlich ausgedrückt. Letztendlich, wir reden in einer realen Fremdsprache, die andere Menschen verstehen können. Wir haben in Apostelgeschichte 2 die Textlesung gehört. Wie viele Völker waren das? Und jeder hörte sie in seiner Sprache, sondern in seinem Dialekt sogar. Das ist eine Sprache. Also wenn ein Baby lallt und dann redet es nicht in Sprachen, sondern es lallt. Und wenn Menschen das tun, das kann man üben, dann sprechen sie nicht in Sprachen, sondern sie sprechen in Sprachen, wenn sie eine Sprache haben, die der andere versteht und den beabsichtigten Sinn wieder dekodieren kann. Dann ist es Sprachengebet. Und das war ein Zeichen für die Juden damals, ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt. Ich habe von zwei Personen gehört, sie haben durch Gottes Gnade eine Fremdsprache geschenkt bekommen und konnten in dieser Sprache reden. Und die Leute haben es verstanden und sie wussten auch, was sie reden. Und es hat sich bestätigt, die anderen konnten das aufnehmen. Aber wenn jemand irgendetwas da lallt und man versteht nichts, dann ist das nicht das Zungenreden, das hier gemeint ist. Und das ist nicht das Zeichen der Geistestaufe. Es ist ein Zeichen, dass wir die Geistesgabe geschenkt bekommen haben, aber der Geist teilt aus, wie er will, einen jeden. Und das macht unsere Gemeinde so lebendig. Verschiedene Gaben haben wir. Und wir brauchen sie. Und eine Gabe ist auch Gastfreundschaft. Wird oft vergessen. Und verschiedene andere Dinge. Und nicht das Kennzeichen der Zungensprache, wie manche es meinen, oder ein Wunder, dass man es tun kann, oder Dämonen, dass man austreiben kann. Oft wird Matthäus 16, die letzten Verse genommen. Da steht, und das wird das Zeichen sein, denen, die an mich glauben, und dann wird aufgezählt. Ein Ältester kam zu mir und sagte, da steht es doch, sie werden in neuen Sprachen reden. Dann dachte ich, gut, wir machen den Test, ich hole gleich was Giftiges, dann trinken wir und dann sehen wir, ob du gläubig bist. Und er sagte, nein, nein, warum nicht? Ich sagte, das steht doch da. Also wenn das eine stimmt, muss das andere auch stimmen. Ja, nicht so. Ja, es gab das, dass Gott die Gabe der Zungensprache gab und Menschen haben es gesprochen. Und es gab Paulus, der die Schlange hatte und an ihm festgebissen hat und er hat sie reingeschleudert und alle warten, jetzt wird er umkippen, gleich wird er sterben. Und nichts passierte. Aber wie viele sind als Märtyrer auch gestorben? Das heißt doch nicht, dass Gott immer so wirkt und dass das die Kennzeichen sind. Also trinken wir zusammen jetzt Gift und dann sehen wir, wer wirklich wiedergeboren ist. Das stimmt nicht. Und so müssen wir aufpassen. Gott hat sich bestätigt durch sein Wort, aber es ist nicht ein Kennzeichen des Einzelnen, sondern das Kennzeichen des Einzelnen ist, dass der Geist Gottes in uns wohnt und in uns lebt. Das ist das Besondere. Und das können wir immer wieder neu wahrnehmen. Wie können wir also die Geistesfülle erleben, wenn wir die Geistestaufe ja gar nicht in unserer Hand ist? Wir bekehren uns und werden von Gott erfüllt vom Heiligen Geist, getauft in sein Leib Jesu Christi hinein. Aber die Geistesfülle, die kann uns verloren gehen. Und ich kenne viele mutlose, freudlose und dienstlose Christen, die nicht mehr in der Geistesfülle leben. Ich denke erstens, wir müssen den Willen Gottes kennen. Wenn wir den Willen Gottes kennen, dann werden wir deutlich erkennen, was Gott möchte. Römer 12, Vers 2. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wohin treibt dich der Heilige Geist? Sicherlich nicht ins Kino, sicherlich nicht irgendwohin, sondern in die Gemeinschaft mit ihm, in Gemeinschaft untereinander, in Gemeinschaft in seinem Wort. Das ist sein Anliegen. Er führt uns dahin, dass wir geistliche Nahrung bekommen. Das ist sein Anliegen. Und wir sind Kinder. Wir dürfen also wissen, der Geist Gottes gibt unserem Geist also Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben die Bestätigung. Aber jetzt sollen wir auch danach leben. Wir sollen Gottes Wort kennenlernen. Wenn wir sein Wort nicht kennenlernen, also das, was das geistgewirkte Wort ist, wie soll der Geist Gottes in uns wirken? Hier, das ist der Heilige Geist. Da gibt es keine Differenz. Wenn jemand meint, der Heilige Geist redet anders als der Geist Gottes in seinem Wort, dann passt auf, ein falscher Geist. Und davon gibt es viele. Jesus sagte, wie wird die Verführung kommen? Es werden viele auftreten in meinem Namen und werden Falsches verkündigen. Prüft. Gottes Geist und der Geist, der in uns ist, der Heilige Geist, ist identisch. Deswegen treibt er uns immer zum Wort Gottes, dass wir sein Wort verstehen. Denn wenn wir sein Wort verstehen, dann kommt der nächste Schritt. Dann können wir uns dem Wort Gottes unterordnen, können wir gehorsam sein. Das möchte er. Er möchte, dass wir uns dem Geist Gottes unterordnen und gehorsam sind. So heißt es Römer 8, nein, nicht 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischlicher Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festung zu zerstören. Und was ist die Festung? Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in Gehorsam gegenüber Christus. Wir werden gehorsam. Gottes Wort gehorsam. Und indem wir gehorsam werden und in Gehorsam den ersten Schritt machen, erfüllt uns der Heilige Geist und gibt uns Kraft, den nächsten Schritt zu machen. Wir brauchen also nicht warten, Gott, gib mir den Geist, damit ich vergeben kann. Ich schaffe es nicht. Sondern fang an, dich zu entscheiden, gehorsam zu sein und deinen Bruder, deine Schwester zu vergeben, wie Christus dir vergeben hat. Und indem du Vergebung aussprichst, wird der Geist dich erfüllen und dir Kraft geben. Immer wenn wir es tun, gehorsam sind, erfüllt uns der Heilige Geist. Er gibt uns nicht zu viel im Vorhinein und er gibt uns auch nicht viel hinterher. Er gibt uns den Geist Gottes, um das zu tun. Ein junger Mann kam mal zu mir und sagte, warum brauche ich die Geistesfülle? Und ich kannte ihn ein bisschen besser und ich sagte ihm, damit du besser Geschirr abspülen kannst. Wieso das? Ja, du hast mir doch erzählt, du hast nichts mehr als Geschirr abspülen. Aber wenn du das voll Freude machst für deine Frau, dann musst du voll Heiligen Geistes sein, weil sonst wirst du das weiter hassen. Dann machst du etwas, was gut ist, und du machst es voll Freude aus Liebe, weil du von Gott geliebt bist und diese Liebe deine Frau weitergibst. Dafür brauchen wir dir das erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Damit wir das tun, was Gott möchte. Dass wir gehorsam sind. Nach seinem Wort. Die Geistesfülle ist also sehr wichtig und der Epheserbrief fordert uns auf, so sauft euch nicht voll Wein, woran ausschweifendes Leben folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Epheser 5, Vers 18. Lasst euch immer und immer und immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllen. Wir brauchen das. Und es liegt an uns, wie wir das tun. Kennen wir Gottes Wort? Sind wir gehorsam? Stellen wir uns unter Gottes Wort? Und sind wir dann bereit, alles falsche Denken, das uns verführen möchte, im Gehorsam Christi gefangen zu nehmen und sagen, ich will Gottes Willen tun? Dann überlassen wir ihm die Herrschaft in unserem Leben und sagen, jetzt tue ich das, was du willst. Dein Wille geschehe, auch in meinem Leben. Und dann merken wir, er tut etwas. Denn letztendlich ist es doch so, ich bin der Weinstock, ihr seid Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen diese enge Verbundenheit mit Jesus Christus. Und sein Geist macht uns stark, das umzusetzen, damit wir es umsetzen im Alltag. Deswegen fasse ich zum Schluss nochmal zusammen. Es gibt keine Bibelstelle, die uns auffordert, die Taufe im Heiligen Geist zu suchen. Keine einzige. Die haben wir, wenn wir gläubig werden. Dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es gibt aber deutliche Ermahnung, immer wieder uns neu erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, indem wir gehorsam sind und Gottes Geist das in uns bewirken darf, was er tun möchte. Es gibt verschiedene Begriffe, die man damit verbinden könnte. Wenn es bei der Geistestaufe verbunden ist mit Begriffen wie Wiedergeburt, Rettung, Innewohnung, Versiegelung, Salbung durch den Heiligen Geist, dann ist die Geistestaufe verbunden mit den Begriffen wie Hingabe, Gehorsam, die Herrschaft Jesu Christi in dein Leben, die Führung Gottes, die Leitung Gottes durch den Heiligen Geist, die Erneuerung, der Wachstum, die Berufung zu leben im Alltag. Das möchte der Geist Gottes tun. Wenn wir also die Geistestaufe haben, dann ist das ein Akt Gottes an den Gläubigen zum Zeitpunkt der Wiedergeburt, zum Zeitpunkt der Rettung, wo wir in den Leib Jesu Christi hineingetauft werden, ja in Christus hineingetauft werden. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Wenn es aber um das Erfülltsein des Heiligen Geistes geht, dann ist das ein geistlicher Zustand, in dem wir den Heiligen Geist das bewirken kann, was er in unserem Leben tun möchte, nämlich, dass Jesus Christus Herr ist über alle Lebensbereiche in meinem Leben. Und dazu segne uns Gott, dass er uns diese geistliche Reife schenkt, dass er die Herrschaft in unserem Leben hält und dass wir unterscheiden können zwischen Geistestaufe und Geistesfülle. Und immer wieder nach dieser Geistesfülle streben, immer wieder neu als Gläubige, dass der Herrschaft Jesu Christi in meinem Leben möglichst viel Raum gegeben wird. Und all das, was dem nicht stimmt, dass ich Buße tue, es ablege und er mich neu erfüllen kann mit seiner Freude, mit seiner Liebe, mit seiner Gemeinschaftssehnsucht unter Gläubigen und zu seinem Wort. Und wir miteinander den Weg in Freude und in Freimütigkeit gehen können, dass wir anderen erzählen können, was Gott Großes an uns getan hat. Gott segne uns alle miteinander. Amen.